Beta Radio, live on air.
Willkommen bei einer neuen Sendung hier im Beta Radio. Wie immer mittwochs um 19 Uhr gibt es hier spannendes Live-Programm. Und jetzt schauen wir hilfsmitteltechnisch mal über den Tellerrand hinaus. Wir haben ja sonst immer so über unsere eigenen Produkte berichtet und was wir so an Sachen vertreiben, Lizenzpolitik etc. Und jetzt wird's praktisch. Es gibt bei uns im Bereich für blinde und sehbehinderte Menschen, die dafür sorgen, dass wir eigentlich heil von A nach B kommen. Ich bezeichne es immer als die Fahrschule der Blinden. Das sind die Reha-Lehrer. Und eine davon, die ist jetzt hier bei mir. Das ist die Ute Ölschlegel. Die macht das schon sehr lange, auch schon mit mir. Und deswegen habe ich sie gefragt, ob sie da Lust zu hat, da mal mitzumachen. Hallo Ute.
Hallo.
Schön, dass es geklappt hat. Und ich hoffe, du bist von deinem jetzigen Einsatz gut zurückgekommen bei dem Wetter. Das ist ja für einen Reha-Lehrer gar nicht einfach. Bei Wind und Wetter raus, da muss man abgehärtet sein. Also, ne?
Gerade jetzt so, wenn es neblig ist und glatt, muss man schon auch bis zuletzt wirklich voll dabei sein. Ne?
Genau, und ist das auch irgendwie, da steigt ja auch das Gefahrenpotenzial. Ist das irgendwie schwierig, wenn man da neblig, wenn man kaum was sieht?
Das dauert halt alles länger. Ne? Man fährt halt wesentlich länger als normal. Und wenn man dann noch durch den Wald fährt, wo das liebe Vieh einem begegnen kann, ist man halt noch etwas langsamer.
Das ist richtig. Aber jetzt bist du ja da und jetzt können wir ganz entspannt in die Sendung starten. Viele Leute haben ja überhaupt keine Vorstellung, was so ein Reha-Lehrer eigentlich ist. Also vielleicht stellst du mal mit deinen Worten vor, wer du bist, was du machst, wie lange du das machst und genau, was so deine Aufgaben sind.
Also, ich komme aus Suhl. Und hatte bis zur Wende 1989 beim Blinden- und Sehbehindertenverband der DDR, damals strukturiert in die Bezirke und ich halt im Bezirk Suhl, als Instrukteur für Elementarrehabilitation gearbeitet. Das klingt sehr kompliziert, ist aber im Prinzip der Reha-Lehrer der DDR gewesen. 1990 haben wir dann erfahren, dass wir in der Bundesrepublik nicht anerkannt werden als Instrukteure und dann gab es nur die Möglichkeit, entweder was ganz anderes machen oder die Ausbildung noch einmal. Und ich habe die Gunst der Stunde genutzt und habe mich für noch einmal Ausbildung entschieden. Zunächst habe ich erst die Ausbildung als Reha-Lehrer für lebenspraktische Fähigkeiten gemacht und zwar beim IRIS-Institut in Hamburg. IRIS steht für Institut für Rehabilitation und Integration Sehgeschädigter e.V. Das habe ich 1991 gemacht. Dann war ich erstmal angestellt beim Blindeninstitut in Würzburg als LPF-Lehrer. Dann bot sich nochmal die Gelegenheit, dass ich die zweite Ausbildung als Reha-Lehrer für Orientierung und Mobilität mache, auch als Vollzeit-Zusatzausbildung. Und da bin ich 1993 nochmal nach Hamburg. So, nachdem ich übers Arbeitsamt gefördert war, konnte ich mich nicht selbstständig machen, musste ich also eine Stelle antreten und das habe ich beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Soest als Reha-Lehrer für LPF und teilweise auch in Mobilität gemacht. Ich war dort im Internat beschäftigt. Erst 1995 konnte ich dann freiberuflich arbeiten, da war diese Pflichtzeit der Anstellung vorbei und da habe ich für beide Bereiche, O&M und LPF, mich selbstständig gemacht. Ich habe sowohl in Thüringen als auch in Osthessen und Nordbayern gearbeitet und manchmal auch darüber hinaus. 1998 habe ich dann auf Anfragen der Krankenkasse die Zusatzausbildung auch noch zum Gespannprüfer für Blindenführhunde gemacht. Das war damals beim DVBM in München. Den gibt es aber inzwischen nicht mehr. Und das läuft inzwischen jetzt alles, diese ganze Geschichte über den Deutschen Blindensehbehindertenverband in Berlin. Ja. Also es war schon recht turbulent. Meine Entwicklung, wie ich sie gemacht habe, ist heute so gar nicht mehr möglich. Es hat sich vieles verändert. Die Vollzeitausbildung gibt es nur noch in Marburg nach meinem Wissensstand. Dann in der Regel als kombinierter O&M und LPF. Hamburg bildet gar keine LPF-Lehrer mehr aus. Und aktuell ist es wohl so, dass sie nur berufsbegleitend den Mobillehrer anbieten. Das ist mein Wissensstand. Ich kann sich aber schon wieder auch was geändert haben.
Wie ist das jetzt eigentlich mit dem Wandel der Zeit? Was hat sich da verändert? Wie sind die Anforderungen an dich? Es gibt ja
also die Zulassungsbedingungen waren damals eine pädagogische oder medizinische Ausbildung. Ich war wohl die erste in Hamburg, die mit medizinischer Ausbildung kam.
Okay.
Und dann musste man mindestens ein Jahr Erfahrung im Blindenwesen haben. Das hatte ich auch, dadurch, dass ich als Instrukteur tätig war. Inzwischen gibt es da so ein paar Veränderungen, aber da muss ich gestehen, bin ich auch nicht mehr auf dem allerneuesten Stand. Aber das kann man über den Bundesverband rauskriegen, das ist gar kein Problem. Oder über die Ausbildungsstätten.
Und wie ist es deine persönliche Einschätzung? Weil du ja gerade sagtest, es wird da nicht mehr ausgebildet und nur noch so und nur noch
naja,
Teil. Die Lehrer werden ja dann immer älter. Wie soll es dann funktionieren?
Das ist wirklich ein Riesenproblem. Also wenn man hört, wie viele bei uns mit 70 und auch noch mit 80 arbeiten, ist das eigentlich erschreckend. Aber seit 1994 wird die Ausbildung nicht mehr finanziert über das Arbeitsamt oder über den Rententräger. Und entweder haben sich die Leute das privat zahlen müssen. Das heißt aber, dann war ich auch dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung, habe kein Arbeitslosengeld bekommen. Oder ich bin von einer Einrichtung geschickt und dann musste ich natürlich auch hinterher an der Einrichtung erstmal bleiben. Und dadurch ist die Zahl der Ausgebildeten immer weniger geworden, was am Ende sich auch in der Existenz der Ausbildungsstellen Hamburg wiedergespiegelt hat.
Und wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, ist dieser Beruf des Reha-Lehrers für O&M und LPF ein anerkannter Beruf irgendwo, in irgendeiner Genossenschaft?
Ein anerkannter Beruf ist er nur in Hessen. Da sage ich immer, hoch lebe unser Föderalismus. Wenn diese Zusatzausbildung an der BLISTA, Blindenstudienanstalt in Marburg, absolviert wurde, alle weiteren Ausbildungen, Hamburg, Schweiz, England und so weiter, werden in Deutschland nicht als Beruf anerkannt. Es ist immer nur eine Zusatzausbildung. Da die Ausbildung seit 94, wie schon gesagt, nicht mehr finanziert werden, müssen eben diese selber von den Interessenten finanziert werden, was dem zur Folge hatte, dass es immer weniger wurden. Und deswegen auch gar nicht mehr so das Bestreben von den Einrichtungen und von den Bundesländern war, dass es ein anerkanntes Berufsbild ist.
Aber der Bedarf ist ja trotzdem da.
Seit ein paar Jahren gibt es deshalb auch eine befristete finanzielle Unterstützung durch eine Stiftung, aber die haben ganz klar gesagt, das ist nur befristet. Und zu irgendeinem Zeitpunkt in 1-2 Jahren steigen die auch wieder aus und dann stehen wir wieder vor dem Problem, wer sich es leisten kann oder auch nicht.
Aber der Bedarf ist doch trotzdem da. Es gibt ja Menschen, die das brauchen.
Natürlich.
Die gehen ja nicht einfach weg. Also wie stellt man sich das vor, dass das funktioniert?
Es sieht jetzt so aus, dass wir immens lange Wartezeiten in einigen Regionen haben. Also ein Jahr Wartezeit ist nichts Ungewöhnliches mehr. Es gibt auch noch Regionen, wo es besser aussieht. Ja, und deswegen ist auch die Nachfrage nach unserer Reha-Klinik, da komme ich später nochmal drauf, sehr groß, weil ich dort eben die Basisstunden schon mal anbiete. Aber im Großen und Ganzen sind die Betroffenen, gerade die Leidtranken, dass sie immens lange warten oder eben gar keine Versorgung haben.
Das heißt, ich müsste meinem Arbeitgeber sagen, tut mir leid, ich kann erst in dem Jahr anfangen, weil ich habe jetzt gerade keinen Reha-Lehrer zur Verfügung, der mir
meinen Arbeitsweg. Ist eine kleine Ausnahme. Wenn ich schon mobil bin und brauche nur den Arbeitsweg, dann ist ja der Rententräger mein Kostenträger. Dann bin ich ja schon mobil. Und dann geht es ja nur um den Arbeitsweg. Aber wir reden ja jetzt von denen, die noch gar nichts hatten, die erstmal mobil werden müssen, wo eben die Krankenkasse oder wer auch immer der Kostenträger ist. Und wenn da keiner zur Verfügung steht, ja, Arbeitsweg, das macht eben teilweise auch Berufsförderungswerke, wenn jetzt ambulant keiner verfügbar ist. Also wir haben einen immensen Mangel. Das ist eigentlich das Fazit.
Also es hängt, kurz gesagt, an allen Ecken und Enden. Das muss man da einfach mal so.
Im Gespräch war auch schon vor einigen Jahren, dass die Ausbildung an der Humboldt-Universität in Berlin angesiedelt werden sollte als Hochschulstudium. Und bei der Uni war das Problem halt aus unserer Sicht, keine Augenbindenerfahrung für die zukünftigen Reha-Lehrer. Und da haben wir uns vehement dagegen gewehrt, weil wir schon der Meinung sind, wenn wir sowas vermitteln wollen, dann sollten eben auch Eigenerfahrung unbedingt da sein. Die Antwort von der Uni war dann, das wird überbewertet, aber ich denke, es macht schon einen Unterschied, ob ich selber unter der Augenbinde an der Ampelkreuzung stand oder ob ich es eben nur im Hörsaal vermittelt bekomme. Das ist dann auch wieder ein Stück weit zurückgenommen worden. Jetzt hieß es wieder, es ist an der Uni Würzburg geplant, aber da bin ich nicht so ganz informiert, wie aktuell das ist. Wenn das natürlich käme, dann können die Ausbildungsstellen, glaube ich, Marburg und Hamburg endgültig zumachen, weil dann läuft es halt tatsächlich nur noch über die Unis. Aber ist noch nicht spruchreif.
Und dann musst du ja wieder komplett anders beantragen. Dann ist ja Eigenbezahlen gar keine Option mehr. Also
ja.
Du hast ja gerade was ganz Wichtiges angesprochen, Thema Verantwortung und ich stehe an der Ampel und Thema Augenbinde. So ein Reha-Lehrer vermittelt ja tatsächlich den Umgang mit dem Blindenlangstock. Mhm. Das klingt am Anfang sehr, sehr, also ich habe immer so viel so gehört, ja, du hast ja einen Stock, benutzt den mal. Und da wird ja immer so ein bisschen belächelt. Ihr lernt den Leuten irgendwie Knüppeltraining oder so. Erzähl doch mal so ein bisschen, was da so die Inhalte sind. Also warum es da wichtig ist, überhaupt so einen Reha-Lehrer zu brauchen.
Ja, wir haben ja auch den Ruf, wir gehen mit dem Blinden nur spazieren.
Ja, das stimmt, ja.
Na? So, das Alter von den Versicherten ist erstmal untergeordnet, hat oftmals aber nur Einfluss auf die persönlichen Wünsche und Ziele. Ne? Ausnahme sind Kinder, die laufen regulär über die Schule, aber auch da klappt es nicht immer so. Der gesetzliche Anspruch besteht, wenn ein Versicherter im Sinne des Gesetzes blind ist, Schwerbehindertenausweis, BL, Grad der Behinderung und so weiter, oder wenn manche so genau nicht sehen, noch nicht blind sind und der Augenarzt feststellt, dass eine sichere Fortbewegung ohne den blinden Langstock nicht mehr gewährleistet ist, also diese Grenzwertpatienten, und ausdrücklich darauf plädiert und vielleicht auch noch drei Sätze dazu schreibt, dann sagt der MDK, der medizinische Dienst, schon auch okay, in dem Fall auch ohne BL im Schwerbehindertenausweis. Der Augenarzt stellt im Prinzip die Verordnung für die zwei Blindenlangstöcke, die Unterweisung im Gebrauch, dann muss drauf auf das Rezept die Diagnose und auch der Visus. Zwei Stöcke hat eigentlich nur einen Hintergrund, weil die Augenärzte teilweise auch überlastet oder nicht mehr flächendeckend arbeiten. Wenn ich einmal einen Augenarzt habe, lasse ich mir gleich zwei rezeptieren. Falls einer kaputt geht, habe ich wenigstens einen Ersatzstock. Ja. So, dann kommt die nächste Herausforderung für den Betroffenen. Er sucht sich einen Reha-Lehrer. In manchen Ecken ist es einfach, in manchen Ecken sehr schwierig oder sehr langwierig. Der Reha-Lehrer kriegt dann das Rezept und führt ein sogenanntes Evaluationsgespräch. Das mache ich unterschiedlich, mal vor Ort, mal nur am Telefon. Einige Kassen geben uns sogar Evaluationsstunden, sprich wir gehen ohne Kostenvoranschlag, ohne alles zum Patienten hin, gucken, wie ist er beschaffen, was will er, würde er das überhaupt schaffen, körperlich und so weiter. Und dann erst wird der Antrag gestellt. Dann wissen wir natürlich auch genau, wie viele Stunden wir brauchen. Das ist aber von Kasse zu Kasse und Kostenträger zu unterschiedlich. Wenn ich die Bedarfsermittlung abgeschlossen und den Iststand festgestellt habe, mache ich dann einen Schulungsplan und einen Kostenvoranschlag und reiche dies bei der Krankenkasse ein. Die bearbeitet dann die Unterlage teilweise mit dem medizinischen Dienst, teilweise auch ohne. Das obliegt der Entscheidung der Krankenkasse. So, und dann bekomme ich eine Kostenzusage, hoffe ich jedenfalls. Falls keine Kostenzusage erteilt wird, hat der Versicherte die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen, wie immer, ne, bei negativen Entscheidungen. Bleibt die Krankenkasse bei ihrer Entscheidung, haben wir ja im Blindenwesen auch noch die RBM, Rechtsberatung blinder Menschen, oder sogar über unseren Bundesverband Anwälte, sowohl einen für MOBI als auch einen für LPF, über die wir dann Vertretung und Unterstützung erhalten. Wenn wir dann endlich die Kostenzusage haben, werden mit dem Schulungspartner Termine vereinbart und in der Regel kommen wir immer am Anfang zu den Versicherten. Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel fangen wir immer dort an, wo der Klient wohnt. Na? So, günstig ist es zu Beginn der Schulung in einem unbekannten Gebäude als eine sogenannte geschützte Umgebung anzufangen, in dem eben die ersten Basisinhalte vermittelt werden. Das sind die sehende Begleitung, die verschiedenen Stockhaltungen, die Stocktechniken, Orientierung im Raum, exakte Drehungen, Ausrichten, Treppentechniken, Übungen zur Schalllokalisation, Nutzung akustischer Informationen und so weiter. Also es ist schon eine ganze Menge, was erstmal die Basics sind, damit ich überhaupt mit dem Stock arbeiten kann. Ich vertrete nach wie vor immer den Standpunkt, so habe ich es auch gelernt, erst wenn mein Schulungspartner im Gebäude sich mit dem Stock sicher fortbewegt und auch sicher fühlt, dann gehe ich erst nach draußen. Und das hat sich auch in der Praxis immer wieder bewährt. Ne? Diese Umsetzung der erarbeiteten Inhalte und Techniken beim ersten Gehen im Freien, das braucht schon einen gewissen Vorlauf im Gebäude. Habe ich das ruhige Wohngebiet, nehme ich das natürlich am Anfang, denn zwischendrin und draußen liegen ja schon Welten. Ich habe Wettereinflüsse, Wind, Regen, Kälte. Ich habe Geräuschkulissen, die ich im Gebäude nicht habe. Ich habe auch nicht mehr so klare Begrenzungen wie in Fluren. Ne? Also zwischendrin und draußen ist erstmal ein ganz schöner Quantensprung. So, wenn ich das ruhig, wenn es dann im ruhigen Wohngebiet, sofern eben eins vorhanden ist, klappt, dann fange ich mit den ersten Blockumrundungen an, um praktisch den Wissensstand von drinnen auf draußen jetzt auch schon in Zusammenhang zu übertragen. Drinnen haben wir jetzt unbekannte Räume erkundet. Und das machen wir jetzt quasi von außen beim Block. Es geht nicht darum, auswendig zu lernen, wie viele Eingänge hat der Block, sondern es geht einfach darum, wie sind verschiedene Leitlinien aufgebaut, wo kann ich mich leichter orientieren? Habe ich eine Straße mit vielen Geschäftsauslagen und anderen Unterbrechungen, Cafés und so, und die Parallelstraße hat gar nichts davon, dann bin ich mitunter in der Parallelstraße dreimal schneller, als wenn ich diese ganzen Hindernisse vom eigentlichen Weg, den ich früher sehend gegangen bin, als wenn ich das alles erst umrunde. Und das wird aber mit dem Klienten zusammen gemacht. Viele sagen dann auch, ja, ist viel einfacher, bin ich 10-mal schneller. Also nehmen wir den Weg. Brauche ich auch oft als Alternative, wenn zum Beispiel Baustellen sind, ne? Wie erkunde ich mir selber eine Straße, einen Weg? Ja, Gebrauch von Leitlinien. Denn wichtig ist es auch deshalb, weil unser Langstockläufer ist ja auf Fußwegen und auf Straßen Teilnehmer am Straßenverkehr. Das heißt, er darf beim Gehen mit dem Langstock nicht zur Gefahr für sich, aber auch nicht für andere Verkehrsteilnehmer werden. Und deshalb muss einfach der Vorlauf im Gebäude und dieses systematische Erkunden, um Vorstellungskraft herzustellen, im Vorfeld erfolgen. Wenn das alles geklappt hat, ruhiges Wohngebiet, Blockumrundung, dann geht's an die Straßen. Wir haben ganz verschiedene Straßenüberquerungen. Zunächst muss der Verkehrsablauf analysiert werden. Straßen ohne Ampeln, Straßen mit Ampeln, mit Zebrastreifen, mit Ampeln in Verkehr und Hilfseinrichtungen und so weiter. Und was auch, Gott sei Dank, immer mehr zunimmt, ist der Gebrauch von Bodenindikatoren. Das nimmt deutlich zu seit der UN-Behindertenrechtskonvention, das dürfte jetzt so 10 Jahre ungefähr sein. Früher war das so ein bisschen ein, die Stadt kann es machen und heute ist es ein Muss bei neuen Haltestellen, Bahnhöfen und gewissen Überquerungen. Also da bleibt es nicht mehr der Entscheidung der Stadt überlassen, sondern es ist einfach eine Forderung für barrierefreie Überquerung und Sicherheit. Viele brauchen dann auch den öffentlichen Personennahverkehr, Bus, Straßenbahn, Fernbahn, Taxi. Das heißt, da gehören dann eben auch die Orientierung auf den Bahnhöfen, auf Busbahnhöfen und so weiter dazu. Und dann kommen wir so langsam zu den Alltagswegen mit dem Einsatz von den Langstock und den ganzen vorher genannten Inhalten und Techniken. Ja, was auch jetzt immer mehr zunimmt, was für uns Oldies nicht immer so einfach ist, das sind die Informationen von Zusatzhilfsmitteln wie Apps, Navigationssysteme und so weiter. Zum Beispiel der Navigürtel, auch sehr beliebt bei vielen. Was je nach Augenerkrankung auch unbedingt berücksichtigt werden muss, ist der Unterricht unter verschiedenen Lichtbedingungen. Beispiel Retinitis pigmentosa. Diese Leute sind wahnsinnig blendempfindlich und stehen bei Dunkelheit wirklich im Dunkeln. Da ist der Sehrest weg. Das heißt, das sind Unterrichtszeiten, die ich unbedingt mit einbauen muss, denn da haben sie ihre größten Probleme. An trüben Tagen, wenn nichts blendet, kommen sie noch ganz gut mit dem Sehrest klar, aber unter den schlechten für sie Lichtbedingungen ist das eben, da sind sie absolut auf den Stock angewiesen. Ja, die Grundversorgung liegt bei 40 Stunden. So hat es bei den GKVs festgelegt. Früher hatten wir deutlich mehr. Man kann aufstocken um weitere 20 Stunden. Und alles Weitere liegt dann schon so ein bisschen im Wohlwollen der Krankenkasse. Sie kann uns aber auch nach 60 Stunden sagen, gehen Sie an den nachrangigen Kostenträger, sprich Sozialamt. Und das würde bedeuten, wieder für den Betroffenen Offenlegung. Das ist so der Ablauf.
Jetzt hast du so am Anfang gesagt, du kommst zu dem Klienten hin, entscheidest oder schaust dir das an und machst ein Evaluierungsgespräch. Wenn ich mich jetzt in die Lage versetze, könnte ich mir vorstellen, ist es manchmal eine Entscheidung, Fluch und Segen zugleich. Weil ich entscheide ja über die Zukunft des Menschen, ob er in der Lage ist, sich zu orientieren oder nicht. Also zumindest habe ich das jetzt so verstanden. Und gibt es da bestimmte Anhaltspunkte, woran man festmacht, dass sowas klappen kann? Oder dass man sagt, du brauchst noch ein bisschen Zeit, irgendwie anderweitig in der eigenen Umgebung, wir müssen das vielleicht nächstes Jahr angehen?
Also wenn ich das Gefühl habe, der ist überhaupt noch nicht so weit, der akzeptiert seine Blindheit nicht, der hat noch ganz andere Baustellen, dann empfehle ich das auch so, dass ich sage, wissen Sie was, wir müssen erstmal die anderen Baustellen oder Sie müssen Ihre anderen Baustellen ein bisschen in den Griff kriegen, lassen Sie uns noch ein Jahr warten.
Also das heißt,
das kommuniziere ich auch ganz klar mit denen. Ne?
Klar,
manchmal also, sagen sie auch selber, nee, ich will ja eigentlich nur so im Block laufen. Na gut, mit dem wachsenden Selbstvertrauen wächst dann auch das Bedürfnis, mehr zu machen. Und auch ich, auch ich irre mich und muss dann manchmal sagen, nach 10 Stunden, es funktioniert doch nicht so wie gedacht. Und dann wird im Einvernehmen die Maßnahme abgebrochen und dann schreibe ich ja immer rein unter Vorbehalt, dass es vielleicht später nochmal angegangen wird.
Also die Option hat derjenige aber.
Ne, schreibe ich auch immer in meinen Bericht so rein. Ich meine, es gibt 1000 Gründe, warum jemand eben dann doch nicht so fit ist. Noch eine Krankheit und andere Schicksalsschläge. Und das war eben damals nicht abzusehen. Und dann unterbreche ich das auch. Und das ist auch den Kassen lieber, als wenn wir die Stunden verdillern. Und wenn ich dann nach einem Jahr schreibe, er fühlt sich jetzt besser oder sie, wir wollen es noch einmal angehen, muss ich sagen, habe ich auch noch nie Ablehnung bekommen.
Thema erweiterte Informationsquellen. Wie stehst du zu der Geschichte Apps, MyWay Pro, Navigürtel, irgendwelche Stöcke mit irgendwelchen Techniken, vielleicht das sogar die Brille?
Das ist eine tolle Sache. Nur ich muss mit meinen 40 Stunden schon alle Inhalte, von denen ich gesprochen habe, unterbringen. Ich habe oft gar nicht die Reserve. Was ich schon mal mache, wenn ich sehe, Mensch, der hat ein Bildschirmlesegerät oder andere Sachen, dass ich mit ihm meinen Stadtplan angucke, da wo wir hinwollen. Ne, dass er eine Routenvorstellung bekommt. Oder ich habe bei jüngeren Leuten, dass die mit den Apps super klarkommen, dann setze ich es auch ein. Aber ich habe keine Zeit, wirklich diese technischen Hilfsmittel zu vermitteln. Das geben meine 40 Stunden nicht her. Und das ist auch von den Kassen nicht so gewollt.
Aber du würdest jetzt nicht sagen, du machst jetzt dein Navi aus, weil du kommst, okay, also finde ich sehr interessant.
Oder sagen wir mal so, am Anfang würde ich schon sagen, bitte lass es uns erstmal so versuchen, aber später nachher, wenn ich weiß, er wird das einsetzen, würde ich es natürlich auch im Unterricht ich kann ja nicht an der Technik vorbeimarschieren. Also wir hatten zum Beispiel vor Jahren das Hilfsmittel Ultra Bodyguard. Das war ein Hindernisanzeiger im Kopf- und Oberkörperbereich. Ging auf Ultraschallbasis, wurde sich umgehangen wie so ein, na, früher hier diese Walkmans. Mhm. Ist aber inzwischen überlebt. Brauche ich heute nicht mehr. Und das war ein anerkanntes Hilfsmittel und dafür gab es auch separat 20 Stunden von der Krankenkasse, also für die Vermittlung. Weil unsere 40 Stunden sind genau auch von den Kassen in Module aufgeteilt, dass da keine Zeit übrig bleibt. Deswegen, ich habe keine Zeit, Apps oder sowas zu vermitteln.
Also muss man dann im Grunde mit den Inhalten, die Apps dir noch zurückgeben, sie selber filtern und sagen, okay, brauche ich oder brauche ich nicht, ist überflüssig.
Wobei die fit sind, die kennen dann auch 1000 Leute, die das schon nutzen. Da kann ich meistens noch ein bisschen was mehr abgucken.
Ja, es ging mir jetzt eher darum, um die Inhalte, die sie kriegen, wenn sie die Apps nutzen. Weil ich meine, letztendlich brauchen die den Stock, kriegen davon Informationen. Dann haben sie eine App, einen Kopfhörer auf dem Ohr, dann haben sie da Informationen. Dann haben sie vielleicht noch eine Brille auf, da kriegen sie dann noch Informationen. Also das Filtern an sich müssen sie dann selber hinkriegen.
Ja.
Okay. Wenn ich das jetzt alles kann, oder wenn ich jetzt jemanden sage, ich habe Mobi-Training, so sagt man es ja umgangssprachlich, ich habe Training in Grundlagen mit Langstock, ja, ist doch alles Pillepalle, ist doch alles Quatsch, mach doch einfach so, wird dann öfter mal gesagt in den Communities. Wie wichtig ist denn so Grundlagentraining und warum ist das für dich besonders oder deiner Meinung nach besonders wichtig, um irgendwie selbstständiger zu werden? Was würdest du den Leuten sagen, die sagen, das kriege ich schon irgendwie hin.
Das kommt ja jetzt auf deine Ansprüche an. Möchtest du nur irgendwie oder möchtest du sicher von A nach B kommen? Und ich sagte ja schon, ihr seid Verkehrsteilnehmer, meine Betroffenen. Und damit eben auch dürft ihr nicht zur Gefahr für andere werden, indem er eben den Stock falsch einsetzt oder anderen zur Gefahr macht. Ich finde die Grundlagen schon einmal wichtig, um dieses selbstbestimmte Leben unabhängig von der Hilfe anderer Menschen zu können und die sichere Bewältigung der Alltagswege und Alltagsanforderungen, sowohl im Mobi als auch im LPF. Und was ich auch festgestellt habe, ist oft auch eine ganz wichtige Voraussetzung so für Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, einfach zur Integration in der Gesellschaft. Na, am Anfang ist so ein Schamgefühl, aber wenn sie das dann können, meine Klienten, muss ich sagen, kommt da auch viel Selbstbewusstsein bei vielen rüber.
Hat man auch mal darüber nachgedacht, solche Sachen zu zertifizieren? Also dass ich jetzt, weil du hast ja angesprochen, ich bin Verkehrsteilnehmer. Nehmen wir mal an, jemand hat dieses Training nicht gemacht mit dem Langstock, es passiert irgendwas und dann könnte doch die Versicherung sagen, pass auf, du hast es nicht gemacht, seh zu, das funktioniert so nicht, du hast ja keinen Stockführerschein oder wie weiß ich nicht.
Also, ist das so? Da bin ich jetzt überfragt, wie die Versicherungen sich verhalten. Wenn es tatsächlich zu Unfällen kommt, wird sofort bei den Krankenkassen nachgefragt und wir müssen ja Schulungsberichte schreiben. Und dann steht ja, ich schreibe auch zum Beispiel ganz klar rein, hatte da Probleme oder hört schwer und dies und das. Also es geht ja nicht um irgendwelche Negativdarstellungen, sondern einfach um eine sachliche Darstellung. Und diese Berichte verbleiben auch bei den Krankenkassen. Die kriegen auch die Versicherten in der Regel von mir. Und ich weiß, es gab jetzt einen Unfall, da wurden sofort Hundeschule, Mobiliäre, alle wieder mit ins Boot genommen bei den Ermittlungen. Woran hat es gelegen? Aber es stellte sich halt heraus, es war eine Verkettung unglücklicher Umstände durch eine Baustelle. Ne? Also von daher, das wird schon mit in ein Zertifikat in dem Sinne gibt es jetzt nicht, aber es wird schon geguckt, ist da eine gescheite Schulung gelaufen? Ist sie dokumentiert? Ist sie noch aktuell? Haben wir ja auch ganz oft, wenn Leute mit Sehrest anfangen, dann nutzen sie den Sehrest. Doch völlig in Ordnung und legitim. Wenn der jetzt aber so schlecht wird, dass er nicht mehr zur Orientierung nutzt, sagen viele, ich komme nicht mehr klar. Wir wissen immer noch, wie der Stock gehandhabt wird. Aber ihnen fehlt eben diese wichtige Info, die der Sehrest vorher gegeben hat. Und jetzt müssen sie viel mehr auf taktile, akustische und andere Informationen bauen. Und das nennen wir dann ein Aufbautraining. Und ich muss sagen, in aller Regel gibt es da auch keinen Stress bei den Kassen. Manchmal muss ich nochmal extra begründen oder der Augenarzt muss eben nochmal schreiben, ja, vor 2 Jahren gab es noch so und so viel Prozent, jetzt nur noch so und so viel. Ja, dass sie das überprüfen, finde ich auch nicht schlimm. Aber da gibt es dann in der Regel kein Problem.
Also das heißt, um dich selber abzusichern, musst du auch dokumentieren und dann irgendwie sagen, okay, du hast vor 10 Jahren mal mit jemandem dieses Training gemacht, der hatte jetzt einen Unfall, jetzt, sonst, ich muss das jetzt nachweisen, dass ich da nicht irgendwie mit in Teufels Küche komme, im wahrsten Sinne des Wortes. Also musst du es für dich ja auch dokumentieren.
Ja, natürlich. Ich habe die Berichte alle in meinem PC. Beziehungsweise auch ausgedruckt bei meinen Archivunterlagen. Aber jetzt müssen wir wieder aufpassen, der Datenschutz sagt nach 10 Jahren alles vernichten. Ne? Also mit den 10 Jahren ist das jetzt so eine andere Geschichte. Wobei ich mir meine Berichte schon auch aufgehoben habe, einfach aus Sicherheitsgründen.
Ja, würde ich wahrscheinlich auch machen. Also wenn mal einer fragt.
Weil ja, wenn wirklich mal was passiert, dass man einfach auch nachgucken kann, ist es damals gelaufen. Es kann ja auch sein, es hat sich in der Stadt was verändert. Hatte ich vor 2, 3 Jahren eine Dame, da ist ein altes Fabrikgebäude weggerissen und da hat sich der Stadtkern sehr verändert. Plötzlich war da ein Kreisverkehr, das gab es alles vorher nicht, als wir Unterricht gemacht haben. Und da haben wir auch problemlos Aufbautraining gekriegt, weil andere Umweltmuster da waren, die vorher nicht da existiert haben.
Also das heißt, ich kann problemlos, wenn ich jetzt schon lange raus bin und dieses Training hatte, sagen, ich mache Aufbautraining, weil ich bin mir zum Beispiel, es ist ja vielleicht schon eine Begründung, ich bin mir nicht mehr sicher, weil sich so viel verändert hat. Egal, ich höre schwerer, ich sehe schlechter, es hat sich was in der Stadt verändert, es ist lauter, ich bin, keine Ahnung, älter geworden, ich habe jetzt keinen Hund mehr oder was auch immer. Also ich kann sozusagen meine Kenntnisse selber immer auf den neuesten Stand bringen und sollte das auch möglichst wahrnehmen.
Ja, natürlich muss man das schon auch ordentlich begründen. Also, wo ich es jetzt öfters schon erlebt habe, wenn die Hunde ausgemustert werden, weil sie altersschwach oder krank sind, dass die Kassen direkt empfehlen, machen sie noch ein Aufbautraining. Und das sagen mir auch ganz oft die Klienten, seitdem ich meinen Hund hatte, habe ich nie wieder meinen Stock benutzt.
Da gebe ich vollkommen
Da kommt dann eine ziemliche Unsicherheit und dann empfehlen sogar die Kassen, machen sie ein Aufbautraining.
Ja.
Na, das, was auch da wirklich sinnvoll ist, also das ist kein Zeitvertreib, ne, für niemanden.
Nee, da kann ich tatsächlich zustimmen. Ich hatte, wie gesagt, auch 10 Jahre einen Hund und dann stand ich das erste Mal ohne am Bahnsteig, da habe ich mir fast in die Hose gemacht, weil der Bahnsteig wurde für mich auf einmal immer schmaler. Also keine Ahnung, was das ist. Aber das war tatsächlich so. Wenn ich jetzt, warum auch immer, umziehe, arbeitsplatzmäßig, wohne, liebe, keine Ahnung, was ist dann mit Mobi-Training oder mit Reha, mit Aufbau, Auffrischung, wie auch immer man es nennen mag? Habe ich da einen Anspruch drauf oder muss ich dann sagen, ich greife in die eigene Tasche und bezahle das?
Kann man nicht ganz so pauschal beantworten. Also zunächst, ich habe ja schon gesagt, hat man bei den gesetzlichen Krankenkassen 40 Stunden Anspruch. Eventuell diese Aufstockung 20 Stunden bei entsprechender Begründung. weitere Stunden kann es eben sein, dass die Kasse nicht mehr bezahlt und sagt, der nachrangige Kostenträger, meist Sozialamt, ist zuständig oder Selbstzahler. Generell ist Umzug keine Indikation für eine Neuversorgung. Das ist die Antwort eines Rechtsanwaltes des DBSV gewesen, liegt schon einige Jahre zurück, aber daran können sich alle Kassen noch erinnern. Angefragt hat es seinerzeit die DRK. Die Aussage ist auch nicht ganz falsch. Ob ich in Berlin oder in Kleinklecksdorf wohne, wie der Stock gehalten und bewegt wird, daran ändert sich nichts. Entscheidend sind die Umweltmuster. Ne? Auch auf dem Land kann es Probleme geben, die ich in der Stadt gar nicht vermute. Also die bereits erlernten Inhalte werden trotzdem beherrscht. Auch an einem anderen Ort sollten sie ausgeführt werden können. Aber wenn es eben andere veränderte Umweltmuster oder andere Situationen gibt, die in der vergangenen O&M-Schulung nicht erarbeitet werden oder werden konnten, weil nicht vorhanden, rechtfertigt dies auch eine Aufbauschulung. Ebenso, wenn die erste Schulung mit einem verwertbaren Seerest erfolgt ist und dieser nun nicht mehr verfügbar, hatte ich schon kurz gesagt, für neue Arbeitswege ist bei Weiterbeschäftigung die DAV und bei Neubeschäftigung die Agentur für Arbeit zuständig. Trotz allem, wenn es jetzt Unsicherheit und wie auch immer, sage ich mal, lassen Sie uns einen Antrag stellen. Versuch macht klug. Ne? Die Krankenkassen handeln es auch manchmal sehr unterschiedlich. Manchmal reichen da auch schon wenige Stunden, wenn jemand umzieht, weil er ja nicht alles komplett lernen muss, sondern eben einfach nur einen neuen Stadtplan in seinen Kopf kriegen muss. Habe ich einen Seerest, ist natürlich so ein Bildschirmlesegerät schon mal eine feine Sache, ne? Ja, aber ich habe nicht generell den Anspruch durch Umzug bei der Krankenkasse. Das muss man halt immer wieder mit dazu sagen. Und das ist auch vom DBSV nie ganz zurückgenommen. Es wurde noch mal ein bisschen interpretiert von dem Anwalt, der ist aber längst nicht mehr im Amt und Würden. Aber die Krankenkassen haben sich natürlich an dieser Aussage auch sehr festgebissen damals.
Jetzt machst du natürlich auch noch Reha-Maßnahmen für Augenpatienten. Hast du ja vorhin schon angeschnitten, unter anderem in einer weit bekannten Augenklinik hier in der Nähe.
Genau.
Im wunderschönen Thüringen. Was sind da deine Inhalte, beziehungsweise was wird da gemacht?
Das ist die Henneberg Augenreha-Klinik in Masserberg, hier in Thüringen. Und sie ist die einzige Fachreha-Klinik für Augenpatienten in Deutschland, das muss man einfach dazu sagen. Masserberg liegt 830 Meter über dem Meeresspiegel und hat ein besonders mildes Reizklima. Und so ist überhaupt da oben die Augenheilkunde hingekommen. Vor ungefähr 90 Jahren durch den Professor Georg Lenz. Der hat da oben eine ziemlich wichtige Rolle gespielt. Die Klinik arbeitet eng mit der DAV zusammen. Gerade wenn Leute lange krankgeschrieben sind und die Frage Reha vor Rente steht, arbeitet auch mit den Berufsförderungswerken zusammen. Manche Patienten unterbrechen die Reha und gehen dann zu einer Arbeitserprobung ins BFW. Wenn ich die Patienten bekomme, erhalten sie von mir die ersten 12 Unterrichtseinheiten in Orientierung und Mobilität, also die Basics. Ne, was ich vorhin schon sagte, sehende Bekleidung, Stocktechniken, Stockhaltung, Treppentechniken, Orientierung im Raum. Manchmal schaffe ich es mit dem einen oder anderen, je nach Seerest, auch schon mal die ersten Runden in Masserberg zu gehen. Aber das ist total unterschiedlich. Manche haben auch erstmal so einen Informationsbedarf und brauchen erstmal ganz viele andere Sachen, bevor sie überhaupt wirklich raus wollen. Manche schämen sich auch mit dem Stock. Nur am Stundenende wird er ganz schnell zusammengeklappt, muss ja keiner sehen. Ja, die Klinik ist sehr breit in der Diagnostik und Therapie aufgestellt. Die Patienten kommen aus dem gesamten Bundesgebiet und haben bei Blindheit im Sinne des Gesetzes auch alle 2 Jahre Anspruch, dorthin zu kommen, mit Begleitperson. Geplant ist auch schon länger, dass LPF da oben vermittelt werden soll, aber da ist einfach wieder die Kostenfrage nicht geklärt. Ne? Es hat ja fast 20 Jahre gedauert, bis wir zur jetzigen Regelung gekommen sind. Ich war ja schon in der alten Klinik 1995, als die eröffnet wurde. Und damals haben ja die DRV immer gesagt, das ist und bleibt eine Leistung der Krankenkasse. Die Krankenkasse hat gesagt, während der Reha sind wir nicht zuständig. Der Dumme war am Ende der Patient, hat nämlich nichts gekriegt. Bis dann einige Patienten richtig aufgemischt haben und Regelungen auch vorangetrieben haben. Und jetzt ist es halt so, wer über die DRV kommt und gerade zu einer Abklärung, da bezahlt die DRV problemlos diese 12 Stunden. Wer über Kasse kommt, muss nach wie vor mit Rezept kommen und ich muss es beantragen. Hier ist es jetzt so, aufgrund der teilweise sehr schlechten Versorgung, weil keiner da ist von uns, sagt keine Kasse mehr, während der Reha machen wir das nicht. Die sind froh, wenn die Leute, die Kasse hat ja eine Versorgungspflicht und die sind froh, wenn die Leute wirklich die ersten 12 Stunden kriegen. Ja. Also, sagen wir mal so, hier kommt uns die schlechte Situation fast ein bisschen zugute.
Ja, das muss man halt das Beste draus machen, ne? Und genau. Die Kasse dann auch das Beste.
Und die Menschen haben vorher noch nie mit einem Langstock was zu tun gehabt und du sagst denen, pass auf, das wird jetzt dein neuer Begleiter, nach dem Motto.
Ja.
Und wir gehen jetzt erstmal und gucken, was so geht.
Wir fangen immer mit der sehenden Begleitung an. Ich bin natürlich froh, wenn Begleitpersonen dabei sind, die ich dann auch mit unter die Augenbinde mal nehmen kann oder instruieren kann. Denn das sind auch meistens Ehepartner oder andere Angehörige, die auch zu Hause viel präsent sind zur Begleitung. Ja, und dann fangen wir eben auch an, mit dem Stock uns vertraut zu machen, Stocktechniken. Also wir haben manchmal Leute, die sind schon 15, 20 Jahre blind und haben noch nicht, gar nichts. Keine Hilfsmittel, kein Stock, kein nichts. Da denke ich mir, was habt ihr die letzten 20 Jahre gemacht? Ne?
Und wie ist dann von solchen Leuten das Feedback, wenn sie mal einen Stock in der Hand
hatten? Die sind total happy. Also über jedes Ding dankbar und glücklich. Das ist manchmal irre, gell? Ja, man muss auch immer sehen, vor kurzem hatte ich eine ältere Dame, die ist durch eine Augenerkrankung ziemlich schnell erblindet. Und ich gesagt habe, meine Aufgabe ist das Stocktraining, das können Sie vergessen, ich nehme keinen Stock. Oh, dachte ich, was mache ich jetzt? Und dann war die Tochter noch dabei. Mutti, du hast doch gesagt, nein, ich nehme keinen Stock, ich gehe nie mit Stock raus. Naja, habe ich gedacht, dann fangen wir erstmal mit der Sehnenbegleitung an. Und dann habe ich auch die Tochter unter die Augenbinde genommen. Und dann war sie ganz begeistert, wie die Tochter sie geführt hat. Und dann sage ich, wissen Sie, Ihre Mutti ist ja noch gar nicht lange blind. Wir machen das jetzt mal so, ich zeige Ihnen das und Sie laufen selber mal mit dem Stock. Und wenn dann die Mutti soweit ist, kann sie das ja mal ausprobieren. Und sie hat es zweimal ausprobiert und hat gesagt, wo ist jetzt mein Stock, den ich mitnehmen kann? Oh, dachte ich, gucke an. Also man muss auch manchmal einfach so ein bisschen Feingefühl haben, wenn jemand erstmal kategorisch Nein sagt, vielleicht kriege ich ihn ja doch noch überzeugt, dass er es wenigstens probiert. Und die war nachher total happy.
Jetzt habe ich zum Schluss mal eine Frage, die habe ich schon seit Anfang der der Sendung hier im Kopf. Wenn du durch die Stadt gehst, wie gehst du als Reha-Lehrer durch eine Stadt? Es gibt ja viele, die, ja, ich kenne ab zum Beispiel meinen Nachbar, der ist Bäcker und der geht in jede Bäckerei und muss, also der probiert das und analysiert das Brot. Gehst du durch die Stadt und sagst, oh, hier fehlt eine Leitlinie, hier, da,
ja.
Da ist so.
Die Berufsmarke habe ich auch. Und wenn Leitsysteme da sind, gucke ich, ob sie richtig verlegt sind. Und ja.
Das, ja.
Ich glaube, das ist eine Berufsmarke, die hat dann jeder irgendwann. Und ich mache es ja nur schon über 30 Jahre. Also von daher so gehe ich auch durch die Stadt und gucke, was barrierefrei ist und was total verkorkst ist.
Was würdest du gerne verändern in deiner Branche, wenn du es könntest?
Ich würde mir wünschen, dass wir wieder mehr solide ausgebildete Reha-Lehrer sind. Dass einfach nicht diese exorbitanten Wartezeiten entstehen. Ja, mit den Krankenkassen, muss ich sagen, ist unterschiedlich. Es liegt auch mitunter nur am Sachbearbeiter. Es gibt immer mal so Spielchen, wo sie versuchen, uns so ein bisschen zu ärgern. Aber das regelt sich meistens dann von alleine. Nee, also diese Wartezeiten, das finde ich einfach sich schlimm für die Betroffenen, aber... Ja, wenn keine Leute da sind, ist ja in vielen Branchen so. Wir sind ja keine Ausnahme. Ne? Zumal wir ja einen wachsenden Bedarf haben aufgrund des demografischen Wandels. Ne? Also es wächst ja. Wir haben zum Beispiel auch viel zu wenig Reha-Lehrer an den Schulen. Und in den Blindenschulen ist es ja ein Unterrichtsfach Orientierung Mobilität. Sprich, die Schulen müssen Mobillehrer vor Ort oder im Personalbestand haben. Was machen die Schulen, wenn gar keiner zu kriegen oder vor Ort ist? Dann nehmen sie halt einen aus dem ambulanten Bereich. Das heißt, das Kind hat mitunter mit 10 Jahren sein Kassenbudget schon verbraucht. Und dagegen wehre ich mich ganz sehr, weil ich weiß nicht, was das Kind noch alles für Lebensetappen hat. Studium und dies und das. Und es wird diese 40 Stunden noch über sein Leben verteilt brauchen. Da finde ich immer die Schulen ein bisschen verantwortungslos, wenn sie dann das Kassenbudget schon im Kindesalter verbrauchen. Ja, aber irgendwie müssen sie halt nachweisen, dass was gelaufen ist. Und das ist halt manchmal schade auch für die Kinder dann, ne?
Das heißt, ein Abschlusswort ist, ich gehe nicht nur mit meinen Betroffenen spazieren, sondern ich vermittle auch was.
Ja. Ich gebe mir zumindest große, große Mühe. Nein, ich denke,
dir.
Das Feedback zeigt, dass die Leute schon was mitnehmen. Was sie draus machen, ist wie beim Führerschein, jedem seine Entscheidung.
Das ist richtig. Dann danke ich dir für deine Zeit. Ist ja doch fast eine Stunde geworden. Sehr interessant. Und wenn es dazu noch Fragen gibt, dann natürlich gerne an uns. Oder wir vermitteln auch den Kontakt natürlich sehr gerne. Ich hoffe, ihr als Hörer konntet ein bisschen was mitnehmen. Einen kleinen Einblick ins Thema Reha-Lehrer, was sehr interessant war. Und wir hören uns zur nächsten Sendung wieder hier im Beta-Radio. Danke, Ute, für deine Zeit.
Gerne. Tschüss.